Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
Wir sind auf der Snooker Main Tour weiterhin in China unterwegs. Nach Shanghai und Taichung folgen die Wuhan Open. Und da könnte einiges geboten sein. Eventuell auch ein Turnier innerhalb dieser Snooker-Saison, auf das wir am Ende schauen werden mit geschichtsträchtigem Charakter. Denn es ist eine ganze Menge, was auf dem Spiel steht. Unter anderem die Nummer 1, unter anderem ein ganz seltener Statistikfall, in Anführungsstrichen eine sehr gute Sache, die passieren könnte, die nicht mal Ronnie O'Sullivan geschafft hat. Darüber werden wir gleich sprechen. Und Tag 1 ist losgegangen mit unter anderem Florian Nüssle. Darüber werden wir reden bei Total Clearance. Und das machen natürlich heute auch wieder Kati Hartinger und Christian Oehmicke. Hallöchen, Kati.
Hallo Christian und danke nochmal an Andreas, ne, für die Vertretung letzte Woche. Mark Selby hatte das letzte Turnier gewonnen, ist auch jetzt morgen, beziehungsweise wenn ihr das hört, vielleicht auch schon heute, auch am Start wieder in Wuhan dann. Also es geht hier stark auf stark und ich betone nochmal, wir befinden uns mitten in dem chinesischen Stretch, den sich viele, vor allem auch Top-Spieler, gewünscht hatten. Also ich bin wirklich gespannt, wie nachher das Resümee dazu sein wird, dass wir jetzt so viele Turniere in China hintereinander haben.
Ja, und wir haben ein richtig tolles Einladungsturnier in Shanghai gehabt mit dem Shanghai Masters. Wir haben ein unfassbar gutes Turnier vorletzte Woche gehabt, was Mark Selby gewonnen hat in Taichung. Und jetzt haben wir die Wuhan Open, die preisgeldtechnisch zwar mit 175.000 Pfund jetzt auch nicht so schlecht dastehen, aber durchaus hinter den beiden Turnieren sind. Aber es fällt das Preisgeld, das Saudi Arabia Masters von vor 2 Jahren, vom 4. Major, fällt aus der Weltrangliste. Das heißt, wir haben einen Kampf um die Nummer 1 der Weltrangliste. Und, Kati, wir haben mit Wuhan ein Turnier, was in den letzten 2 Jahren von einem Spieler gewonnen wurde, nämlich von Xiao Guodong, der das Ding zum 3. Mal hintereinander gewinnen kann. Und das ist bisher nur 5 Snookerspielern überhaupt gelungen, ein Weltranglistenturnier 3-mal hintereinander zu gewinnen. Nee, 4 sogar nur. Er könnte der 5. werden. Und Ronnie O'Sullivan ist keiner davon.
Tatsächlich ist denn das erlaubt?
Anscheinend.
Also, okay, jetzt möchtest du es auch loswerden, Christian. Wer sind denn die 4, die das schon geschafft haben? Ich sag mal Ding Junhui beim Champion of Champions, oder? Sicher.
Na, das ist ja ein Einladungsturnier. Deswegen der Weltrangliste, ne? Weil wenn wir es auf alle Turniere, also auf andere Turniere noch ergänzen würden, dann wären noch ganz andere Spieler dabei. Natürlich Ding Junhui mit dem 10-mal hintereinander Gewinn des Champion of Champions und Tap Chaonu natürlich
mit dem German Masters. Aber das ist ja ein Ranglistenturnier, das wäre jetzt mein nächster Guest gewesen. Okay. Aber also wenn die beiden nicht sind, wer ist es denn dann?
Na, es sind natürlich die typischen Verdächtigen, Steve Davis, Stephen Hendry haben wir da dabei und dann Ray Reardon in den 70ern und Judd Trump, der 3-mal hintereinander die Northern Ireland Open gewonnen hat, zwischen 2018, 2022 und 2020. Ja, und Xiao Guodong könnte in diese Riege mit reingehen. Hätte man jetzt vielleicht vor 2 Jahren, naja, genau, vor 2 Jahren noch nicht gedacht.
Das ist wahr, aber da war auch die Welt insgesamt noch anders. Ne? Da hatten wir noch den 4th Major, dessen Punkte jetzt rausfallen. Also das guckt man sich ja schon auch mit einer gewissen Genugtuung an. Gleichzeitig macht es, also ich reg mich halt schon wieder auf, Christian. Ich reg mich auf, dass das so unkommentiert bleibt. Ach ja, jetzt gibt's das Turnier halt nicht mehr. Das mit dem goldenen Ball gibt's ja wieder im Herbst dann, Spätherbst. Aber das 4th Major gibt's jetzt nicht mehr. Aber das thematisieren wir jetzt irgendwie gar nicht weiter. Was soll denn das, Freunde? Das heißt doch was, wenn man das Ding erst zum 4th Major deklariert. Das heißt, dass jetzt nur sehr, sehr wenig Leute den 4th Major haben gewinnen können. Was, finde ich, insgesamt für die Historie des Sports und auch unsere Geschichtsbücher ein bisschen problematisch ist, neben vielen anderen Sachen, die an dem Turnier problematisch waren. Und das macht ja auch was mit dem Preisgeld und das spürt jetzt auch ja einer ganz besonders. Und das ist doch irgendwie, ich weiß nicht, ich finde es richtig dämlich, dass das so unkommentiert bleibt. Nicht, dass ich mich nicht über Wuhan jetzt freue. Wuhan Open, schon immer auch so ein Turnier mit einem besonderen Charakter. Aber ja, ne, also ich erinnere mich an die erste Ausgabe mit, es war das erste Turnier in China nach Covid, oder war noch die Wuhan Open? Das war doch die Ironie in dem Ganzen. Also das ist von daher auch so ein Turnier, mit dem man irgendwie was verbindet, emotional. Und irgendwie, mir fehlt trotzdem der Kommentar zum dämlichen Fourth Major, den es jetzt nicht mehr gibt. Zum Glück, aber dann auch irgendwie, wie gesagt, das macht ja was. Und das müsste man doch eigentlich kommentieren als Weltverband.
Sollte man meinen, aber naja. Wir wollen jetzt auch nicht zu viel erwarten vom Weltverband, von WSD. So ein funktionierendes Livescoring wäre vielleicht auch was, was man von einem Weltverband erwarten könnte. In 2026.
Ja, aber bisher ist doch gar nicht so schlimm, oder? bin ich altersmilde geworden jetzt?
Naja, also sind ja immer noch die gleichen Kinderkrankheiten. Erkennst du ein Re-Rack im Scoring? Erkennst du eine Respotted Black? Nö.
Mehr als ein 50er Break pro Frame geht auch nicht pro Spieler.
Das ist ja gar nicht möglich.
Ach, okay, ja gut. Das war mir ich. Da braucht man den goldenen Ball für. Ja, nee, stimmt schon. Also es hat sich auch wieder, kann man sagen, es sind wieder Monate vergangen und es hat sich nichts verbessert. Ja, das ist schon auch traurig. Insgesamt Nutzung von Technologie im Snooker bei den Profis wie den Amateuren unzureichend, kann man eigentlich sagen. Das ist schon ein bisschen traurig, ja. Auch wenn ich mir in Amateur-Snooker Deutschland den Kalender anschaue, da langt man sich ja ans Hirn, dass der nicht mit ChatGPT offensichtlich oder irgendeinem KI-Einsatz geplant wurde im Jahr 2026, wo man viele richtig dämliche Sachen hätte vermeiden können, wenn man einfach da das ein bisschen der Technik überlässt und das einmal gescheit promptet, ist eine Sache von wirklich wenig Zeitaufwand für viel bessere Ergebnisse, als wir sie jetzt im Kalender stehen haben oder hatten, weil sich das ja auch schon wieder 5-mal geändert hat, seitdem der Kalender rauskam.
Das stimmt wohl. Ansonsten ist es ja auch bei den Wuhan Open jetzt diese Woche gar nicht so einfach, den Überblick zu behalten. Ich hatte es mit Andreas sehr kurz schon in einer Mini-Vorschau gesagt, es ist nicht so einfach, weil eigentlich befinden wir uns schon in der Runde der letzten 32 im Fall von Chris Wakelin und aufgrund von Absagen teilweise auch schon in der Runde der letzten 16. Aber ganz so einfach ist es ja nicht, denn eigentlich ist ja immer noch Quali und da haben wir ja die Quali-Runde 3 und dann ja auch die Runde der letzten 64. Die Wildcards nämlich, die starten in Quali-Runde 3. Da wurde heute ja teilweise auch gespielt, wenn denn gespielt wurde. Wenn denn Spieler nicht zum Beispiel ihren Flug verpasst haben. Und dann sind wir ja eigentlich noch in der Runde der letzten 64, wo die ganzen Held-Over-Matches sind. Ja, ist nicht ganz so einfach, jetzt so den Überblick hier zu behalten.
Da sagst du was. deswegen empfehle ich allen, das zu tun, was ich tue, nämlich gar nicht groß in den Turnierbaum zu gucken. Also mich brauchst du nicht fragen, welche Runde das jetzt ist, in der da zwei Leute gegeneinander spielen, aber ich weiß, sie tun es und ich habe auch eine Meinung dazu, wie gut sie es getan haben. Wer sich nicht besonders gut angestellt hat, ist Hamad Mia. Nee, der konnte ja nichts dafür, dass er so nach seiner Aussage eine technische Probleme im Flieger, er konnte nicht rechtzeitig dorthin kommen, er hat alles versucht und hätte sich mehr Unterstützung gewünscht. Da kann man jetzt natürlich verschiedene Meinungen zu haben. Chen Qian wird sich freuen. Der Amateur ist dann kampflos weitergekommen, weil der Gegner nicht aufgetaucht ist. Ja, also es ist natürlich schwierig, ne? Diese Fernreisen und so. Natürlich wünscht man sich Unterstützung für die Spieler oder Flexibilität dann auch im Kalender, wenn der Mann das doch so händeringend versucht. Ja. Wir erinnern uns auch an Umu Dikme, ne? Nach der EM, der es nicht mehr rechtzeitig rüber geschafft hatte nach China für sein Profiturnier. Also das sind Schicksale.
Soll die ihm jetzt einen Uber schicken oder was?
Ja, genau. Das ist wieder die andere Seite. Also ich meine, dann buch halt einen früheren Flug, ne? Buch dir ein Sicherheitskissen da irgendwie in deinen Kalender rein. Gleichzeitig natürlich kostet das alles Geld. Also ja, also ich habe schon ein bisschen Mitgefühl, weil es geht ja doch immer hinten und vorne was schief, wenn man verreist. Also ich komme ja auch selbst gerade wieder von einer Konferenzreise zurück. Also ich kann es schon irgendwie verstehen, aber auf der anderen Seite, ja, es ist seine Verantwortung. Er hat ja auch nicht direkt gesagt, ne? Dass irgendwie das nicht seine Schuld ist oder so, aber es klang schon so, als würde er sich wünschen, dass da doch irgendwer was für ihn tut in der Situation und da muss man auch ein bisschen zynisch vielleicht sagen, er ist halt irgendwo sehr weit unten platziert in der Rangliste. Vielleicht wäre das anders gewesen, wenn Ronnie O'Sullivan seinen Flug verpasst hätte. Wissen wir nicht. Wissen wir nicht, Christian. Jedenfalls wissen wir, dass Chen Qian weitergekommen ist. Und wir wissen, dass auch Stephen Hallworth, der nicht antreten konnte aus persönlichen Gründen, John Higgins musste absagen aus medizinischen Gründen. Also da hat sich das Feld dann auch wieder ein bisschen verkleinert, was auch die Runden noch unübersichtlicher gemacht hat gleichzeitig. Aber es wurde auch Snooker gespielt von vielen Leuten, nicht von denen, die ich gerade genannt habe, auch nicht von Ding Junhui, aber von vielen anderen. Und das war ein durchaus sehenswerter erster Turniertag.
Dann lass uns auch mal über das Snooker sprechen, was gespielt wurde. Und wir haben ja schon über den doppelten, oder der jetzt doppelter Titelverteidiger werden möchte. Nee, doppelter Titelverteidiger. Stimmt doch, meine Güte. Xiao Guodong gesprochen. Der hat nämlich sein erstes Match gegen Wang Xingbo mit 5-0 gewonnen. Und ich muss sagen, da hatte ich eigentlich ein bisschen mehr erwartet, denn Xiao Guodong musste gar nicht so überragendes Snooker zeigen, um das relativ souverän mit 5-0 zu gewinnen. Wang Xingbo, hätte ich gedacht, der ist vielleicht ein etwas unangenehmerer Gegner.
Ja, war aber überhaupt nicht. Ne? Also ich hätte mir das auch gewünscht, dass Xiao Guodong so ein bisschen unter Druck kommt hier. Das traut man dem Wang Xingbo ja eigentlich auch zu, dass der dann auch mal einen Century Break auspackt oder so. Ja, nee, also ist ihm gar nicht gelungen. Hatte eigentlich ja auch dann gute Qualis gespielt. Das ist nicht so, als wären jetzt alle Resultate schlecht gelaufen für ihn. Die English Open Qualifikation zum Beispiel hat er sich auch durchgesetzt in beiden seiner Quali-Matches. Also, und ja, auch die Wuhan Quali war sehr gut. 5-1 gegen Liam Graham, 5-1 gegen Scott Donaldson. Also, das sind beides Leute, die besser platziert sind als er. Natürlich, kann man sagen. Und ja, dann kam jetzt da wenig bis gar nichts gegen Xiao Guodong. Am nächsten dran war im letzten Frame. Der war sehr, sehr knapp, aber ehrlicherweise hätte es auch keinen Unterschied gemacht, wenn er den gewonnen hätte. Von daher wirklich eine sehr deutliche Niederlage für Wang Jingbo. Xiao Guodong eine Stunde 96 gespielt, aber sonst auch irgendwie noch nichts tun müssen, kann man ihm nicht vorwerfen, ja, dass er jetzt da nicht die Gala ausgepackt hat. Das war kein Galaspiel.
Xiao Guodong auf jeden Fall damit mit dem 15. Sieg in Folge bei diesem Turnier, also jetzt turnierübergreifend auf die letzten 3 Jahre bezogen, wird in der nächsten Runde auf Jackson Paige treffen. Ansonsten war das heute vor allem in der zweiten Session eine relativ klare Angelegenheit, denn Chris Wakelin, der hat Jordan Brown mit 5-0 geschlagen und hat damit gleich mal eine Doppelrunde es weitergeschafft, denn, wie Kati schon gesagt hat, Stephen Hallworth musste aus persönlichen Gründen absagen. Ja, das heißt, Chris Wakelin ist schon mal der erste Spieler im Achtelfinale.
Genau, hat eine 110 gespielt und eine 95 und ansonsten halt auch einfach das Freilos genossen, was er in Jordan Brown hat. Und es bricht mir wirklich das Herz, das zu sagen. Aber bei Jordan Brown haben wir uns ja wirklich gefragt, wie kommt der hierher? Der hatte plötzlich angefangen, wieder Matches zu gewinnen, was ja für ihn extrem untypisch war, die letzten 3 Jahre lang, 4 Jahre, ich weiß gar nicht mehr, ne, wie viele Jahre mittlerweile, aber der hat ja wirklich gar nichts mehr gezeigt. Und dann aber, ja gut, Craig Stedman und Oliver Lyons hier hat quasi Nordengland platt gemacht in einem Rutsch in der Wuhan Open Quali. Und ansonsten aber ja auch diese Saison schon wieder Anzeichen davon gezeigt, dass er wieder zurückkommt an den Snookertisch. Shenzhen hat er knapp gegen Anthony McGill verloren, die Quali. Aber ansonsten auch English Open Quali, auch wieder gegen Craig Stedman gewonnen. Also der hat jetzt schon mal auch was gemacht, so ein bisschen wieder aus seinen Möglichkeiten. Aber jetzt da irgendwie gar nicht. Also das war ein typisches Jordan-Brown-Match der letzten Jahre. Da ist irgendwie nichts, da ist nichts passiert für den Jordan. Ich würde jetzt auch gerne sagen, oh, da hat er aber so toll gekämpft trotzdem. Das Match war knapper, als es aussieht auf dem Scoresheet. Aber das kannst du halt auch nicht ernsthaft sagen, wenn er in den Frames 2 bis 5 insgesamt 7 Punkte holt, Christian. Es gibt keine Entschuldigung. Ich freue mich für Chris Wakelin, aber es ist traurig für Jordan Brown, wirklich. Wir hatten Hoffnung, dass er ein bisschen Anlauf nimmt. Vielleicht kommt das auch noch. Ich würde den ja echt gerne mal wieder sehen in so einem Viertelfinale, aber da sind wir meilenweit von entfernt nach wie vor. Also mittlerweile wirklich jemand, da freut man sich, wenn er mal ein Quali-Match gewinnt. Das ist so traurig.
Chris Wakelin auf jeden Fall kann sich jetzt erstmal zurücklehnen bis Mittwoch, kann ja vielleicht eine kleine Runde Sightseeing machen. Vielleicht schnappt er sich ja einfach einen lokalen Guide. Ding Junhui zum Beispiel. Würde ja passen. Denn der ist auch
der
raus.
Zeit.
Genau, derzeit. Der hat nämlich heute mit 1-5 sang- und klanglos gegen Liam Davis verloren. Und ich will vielleicht gar nicht sang- und klanglos sagen, denn es war teilweise umkämpfter, als es das Ergebnis am Ende jetzt aussah.
schon jetzt.
Und eine 123 von Ding war ja auch dabei. Und Liam Davis spielt dann auch genau zum richtigen Zeitpunkt, wenn er die Nerven behalten muss, auch ein richtig gutes Break. Aber im Moment ist, weiß ich nicht, ist Ding Junhui wieder so ein bisschen am Verschwinden. Also man hatte ja eigentlich zwischendurch mal gedacht in den letzten 2 Jahren, okay, da geht vielleicht phasenweise mal noch was. Vielleicht dann mal auch außerhalb von der UK Championship, wo er irgendwie traditionell immer mal ganz gut spielt. Aber irgendwie will es nicht so richtig funktionieren. Ne? Also der hat die International, was war denn der letzte Titel? Ich glaube International Championship, ne? 2024 hat er gewonnen. Und seitdem ist jetzt wieder, vor allem wenn es dann gegen Top-Spieler geht, und das ist jetzt ein bisschen blöd, weil heute hat er gegen wirklich nicht einen Top-Spieler verloren, sondern gegen einfach einen sehr stark spielenden Liam Davis. Aber es ist irgendwie, gerade wenn man es jetzt auch im Vergleich sieht zu den ganzen anderen Chinesen, die ihm jetzt so langsam den Rang ablaufen, Zhao Shintong, Wu Yiza, Xiao Gudong natürlich auch, ist es so ein bisschen, man hat das Gefühl, der wirklich jetzt so langsam der Niedergang der Legende Ding Junhui.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe mich jetzt wirklich auch gefragt, ist das jetzt einfach das Ende, das Sportliche, ne, für Ding Junhui? Kam das vielleicht, ich meine, was bleibt uns übrig? Wir können Liam Davis loben, das machen wir auch gleich nochmal ausführlicher. Aber wir versuchen ja da irgendwie uns ein bisschen so narrativ zusammen zu erklären, was mit Ding Junhui los ist. Weil dass der Liam Davis schlagen kann, das wissen wir, glaube ich, an sich. Aber er tut's nicht. Und ich frage mich schon, hat das einen Effekt, dieser WM-Titel für Wu Yiza, der jetzt reinkam in den Sport und sich so ein paar Jahre nach oben gespielt hat und jetzt den WM-Titel geholt hat, als zweiter chinesischer Spieler. Jetzt ist nicht mehr nur dieses einmalige Wunderkind Zhao Shintong, sondern nee, im Jahr drauf gleich der Nächste. Und wie gesagt, jemand, der so einen, fast eigentlich einen Durchmarsch zum WM-Titel hat, eine Bilderbuch-Karriere. Hat oft dann erstmal Viertelfinals, Achtelfinals und so gespielt, ne, gegen Top-Leute dann verloren, stand auch mal, dann hat sein erstes Ranglistenturnier gewonnen und dann den WM-Titel. Also, der hat das so leicht aussehen lassen, der Wu Yiza. Natürlich lief es auch mal ein paar Monate schlecht und dann gab es so ein paar Matches, wo wir auch alle dachten, meine Güte, das hätte er jetzt aber echt gewinnen müssen und hat er nicht. Ne? So ein paar Schwierigkeiten hatte der auch, aber dann hat er sich wieder rausgekämpft, dann wurde er Weltmeister. Also so eine absolute Bilderbuchkarriere, was man ja von Zhao Shintong irgendwie nicht sagen kann, wo da die Sperre dazwischen war und irgendwie zwischen Genie und Wahnsinn da alles Mögliche passiert ist und an Dramatik und so. Und Ding Junhui, der hat jetzt vielleicht den Wu Yiza gesehen und sich gedacht, wow, ja, so geht das jetzt. So jemand irgendwie Normales, wie Wu Yiza, holt sich den WM-Titel und er hat das nicht geschafft und er wird es nie schaffen. Also, ob ihn das jetzt noch das letzte Körnchen Motivation gekostet hat, war ja schon immer in den letzten, weiß ich, fast 10 Jahren mittlerweile die Diskussion, ist der noch hungrig, der Ding Junhui, was geht da noch? Ja, na, also im Moment nicht viel. Im Moment nicht viel, das können wir als Tatsache festhalten. Alles andere ist noch so ein bisschen Narrativ, Spekulation. Aber es ist schon bezeichnend, dass er jetzt nicht nur gegen Zhao Shintong verliert, im großen Match der chinesischen Großmeister, sondern auch jetzt gegen den Liam Davis, der das wirklich cool gemacht hat, der die Fehler von Ding Junhui ausgenutzt hat, der sich natürlich auch sammeln musste in diesem großen Match gegen Ding vor Heimpublikum. Und das Publikum steht nach wie vor hinter ihm, das ist ja ganz, ganz klar. Und der das aber hingekriegt hat, das alles nicht auf sich so sehr wirken zu lassen, sondern dann seine Bälle zusammenzusammeln und die Punkte zusammenzuklauben, bis dann der Match, bis dann der Frame und dann am Schluss das Match auch gewonnen war. Das war cool, weil Ding hatte Chancen in jedem Frame und Liam Davies war immer, bis auf den einen Frame, wo Ding wirklich damals der ersten Chance des Century gemacht hat, war er immer derjenige, der in den entscheidenden Momenten da war. Und das ist schon cool. Das ist hoffentlich ein Durchbruch für ihn, aber für Ding Junhui müssen wir von einem Zusammenbruch sprechen im Grunde in dieser Saison.
Ja, vor allem, und was mir halt so, ich würde es nicht sagen, negativ aufstößt, ist, dass man das Gefühl hat, wenn er am Tisch steht, es stört ihn eigentlich gar nicht so wirklich. Und gerade wenn man es jetzt auch im Vergleich sieht zu, ich sag jetzt mal, Spielern, die so grob in einer ähnlichen Alterskonstellation sind. Judd Trump zum Beispiel, gut, ist vielleicht nochmal ein anderes Beispiel, aber auch so Sean Murphy, Mark Allen, das sind so Spieler, ich finde, die haben ihm einfach auch spielerisch inzwischen den Rang abgelaufen. Das ist ja immer noch Meckern auf hohem Niveau, was wir machen mit Ding Junhui, ne? Der hat 15 Weltranglistentitel geholt. Der steht immer noch in den Top 16, also nicht mehr lange, wird sich wahrscheinlich nicht fürs Masters qualifizieren und muss eventuell Richtung Saisonende auch eher so Richtung Ende der Top 32 schielen. Aber es ist einfach schade, weil man ja eigentlich jahrelang gesehen hat, was dieser Junge für ein Potenzial hat. Und Ding Junhui, ein absoluter Topform, der Maximums spielt, der ja Spieler auch phasenweise an die Wand gespielt hat. Da denkt man eigentlich so ein bisschen, also gerade wenn man jetzt weiterdenkt an Karriereende irgendwann und sieht sich das dann nochmal so an und denkt so, ja. Und das jetzt unabhängig vom fehlenden Weltmeistertitel, da war mehr drin.
Da war mehr drin. Ich meine, ich denke zurück, warum mochte ich Ding Junhui anfangs nicht? Also ich mag ihn ja immer noch nicht, aber so das am Tisch. Nein, also ich meine, am Tisch war es immer dieses, das war so gut, dass es mir schon wieder langweilig war. Da hatte ich immer das Gefühl, jemand hat also, so das Spiel durchgespielt irgendwie. Und das war mir zu allglatt.
Stephen Hendry, ne? Also so ein bisschen, das ist das gleiche Problem, was ja viele mit Stephen Hendry hatten.
Dass er den, ich glaube, das war vor meiner Zeit.
Ja, ich sag ja, also zum Vergleich vielleicht.
Genau, also nicht der war irgendwie zu schlecht in irgendeinem Department oder so. Ich dachte mir, der Mann kann keine Safety spielen, das kann ich mir nicht anschauen. Sondern der war zu gut. Das war zu glatt, das war mir zu perfekt. Da hat mir irgendwie so ein bisschen der Wahnsinn gefehlt in dem Ganzen. Die Entropie. Und ja, das ist jetzt wirklich nicht mehr der Fall. Aber das heißt nicht, dass ich zum Ding Junhui-Fan werde. Wobei ich nochmal darauf hinweise, wenn er jetzt gegen Zhao Jintong oder so spielt, dann bin ich jetzt für Ding Junhui. Also das ist schon auch klar, weil ich würde ihm das trotzdem wünschen, dass er nochmal auf der großen Bühne in einem großen Turnier, vielleicht ja bei der UK Championship, wo, wenn nicht da, dann den Zhao Jintong steckt.
Wir werden es sehen, ob er das schafft. Auf jeden Fall ist er raus. Liam Davies ist eine Runde weiter und kann sich damit freuen auf ein Duell mit Gary Wilson. Was ja auch.
Nee.
Was ja durchaus.
Mann, da schlägst du den Ding Junhui und dann kommt Geschwister gegen Gary Wilson. Ach Gott, ist der auch dabei, Christian? Nee. Und ich sag ja, besser nicht in den Turnierbaum reinschauen. Jetzt hatte ich mich so gefreut für den lieben Davies. Ach, der Arme. Ach nein.
Es ist auf jeden Fall bisher ein sehr gutes Turnier für Waliser, gerade in der oberen Draw-Hälfte, falls mal jemand in den Turnierbaum schaut. Wir schauen erstmal noch aufs letzte Ergebnis vom Nachmittag. Und da haben wir zumindest für Flo Nüssle-Fans nicht die besten Nachrichten. Es war ja eine wunderbar tolle Nachricht, dass sich der Flo für die Wuhan Open qualifiziert hat, fürs Heldover-Match mit Judd Trump. Aber ja, den Flug hätte er vielleicht Hamad Mia-like lieber verpassen können, weil viel mehr Tischzeit als Hamad Mia hatte auch Flo leider nicht.
Also das sehe ich aber ganz anders, Christian. Okay. Also ich habe mich ja schon so gefreut, als ich von World Snooker Tour so Videos gesehen habe, ne, diese perfekten PR-Videos, die wir irgendwie in Berlin leider nie hinkriegen, so von der Eröffnungsfeier und wie die Spieler da ankommen und so. Und dann sieht man den Barry Hawkins und dann sieht man den Mark Selby und den Judd Trump und so. Und dann sieht man den Flohn Dissler in dem Video und ich habe mich wieder so gefreut. Ja, ich meine, der Weg ist das Ziel. Komm, also wir können jetzt nicht immer nur Ranglistentitel feiern. Das ist, nee. Also das ist wie in der Forschung, wenn du nur Publikationen feierst, wenn die wirklich publiziert sind, dann wirst du arm an Freude wirklich. Also wir müssen das wirklich mitnehmen. Ich meine, schau mal, der konnte jetzt nach China fliegen, um da gegen Judd Trump zu spielen. Und das ist so cool. Und er war in dem Video und sah sehr gut aus und bester Laune. Und Mark Williams hatte da irgendwie, also der war am Rumschäker mit Mark Williams. Es war eine wahre Freude, diese, weiß ich, 0,5 Sekunden, die er da zu sehen war, Christian. Das war das Highlight meines Snooker-Wochenendes, also, okay?
Ich will nur noch kurz erinnern, weißt du noch, wen er in der Qualifikation geschlagen hat?
Ja.
David Grace und danach Ricky Warden. So. Immer noch zufrieden?
Ja, übrigens, wer spielt jetzt Snooker-Bundesliga in Deutschland? Da haben wir Flo Nüssler, okay, ja, spielt bei Heilbronn und Ricky Walden. Ricky Walden, der Neuzugang von Koblenz, habe ich gehört.
Nice. Das
ist irre, oder? Ricky Walden in der Snooker-Bundesliga. Und wer hat ihn schon geschlagen? Der Flo Nüssler in der Quali. Ja, das mit David Grace, das nehme ich ihm auch nach wie vor so ein bisschen latent übel. Und ja, stimmt, da hätte man den Judd Trump auch schlagen können. Der David Grace hat gegen den Judd Trump fantastisch gespielt in Berlin, wenn du dich noch erinnerst. Das war ganz, ganz toll. Mhm. Das war letztes Jahr, ne? Das war 2025. Absoluter Traum. Und ja, jetzt war aber der Flo Nüssler gegen den Judd Trump am Tisch wieder. Die hatten ja erst schon mal so ein, die haben vor ein paar Monaten erst gegeneinander gespielt. Ja, auch dieses Match hat jetzt Judd Trump gewonnen. Es war eine 5-0. Okay, ja, Judd Trump hat gut angefangen mit der 96 und der hat auch sonst, ja, wenn der mal in so einem Break drin ist, das macht der gut. Ja, der Junge kann Snooker spielen, der möchte auch gerne hier, der ist ja auch, der hatte was zu tun, Christian, oder? Mit Ranglistenpunkten und so weiter jetzt. Ja, der Mann ist beschäftigt, ja. Das hat man auch gemerkt. Flo Nüssler hat die meisten Punkte in dem Match geholt durch Foulpunkte. Also im taktischen Bereich konnte den Judd Trump wirklich immer mal wieder richtig ärgern. Allerdings hat er erst im vierten Frame den ersten Ball gelocht. Das war dann von der Spielstrategie, bin jetzt keine Expertin, aber doch ein Tick spät vielleicht. Aber das war auch toll, wie er da reingekommen ist. Und ja, dann lief es nicht so mit dem Breakbuilding. Am Schluss war das höchste Break eine 17, aber weil es der TV-Tisch war, können wir das schon mal auf jeden Fall mindestens verdoppeln. Und es ist einfach schwer. Ich hoffe, er hatte Spaß. Ich hatte Spaß beim Zugucken auf jeden Fall. Weil jeder gute Ball, ich meine, wie gesagt, jeder gute Ball gegen Judd Trump ist ein guter Ball gegen Judd Trump. Und das kriegen nicht viele hin. Also auch in so einem 5-0, da steckt so viel Gutes auch drin, was natürlich schwer zu sehen ist. Und ja, es ist ärgerlich. Und ich will jetzt auch nicht schön reden. Und dann gleichzeitig, ne, rege ich mich auch über den Ding John Hui. Und ich verstehe das schon. Aber ich meine, wir sind auch Total Clearance. Also wer das jetzt noch nicht verstanden hat, dass wir Flo Nüssle-Fans sind und dass wir die Underdogs supporten. Wobei müssen wir Ding John Hui bald auch supporten. Aber ne, der hört uns auch gar nicht mehr zu. Von daher, wir sind ja unter uns, Freunde. Und ich habe mich wahnsinnig gefreut über jeden guten Ball von Flo, über jede gute Safety vor allem, und habe mich geärgert über jedes Break, wo er nicht so richtig reingekommen ist, ne? Und dann blieb es immer bei ein paar Pünktchen. Aber trotzdem, zu jedem Break gehört auch ein erster Ball, den man erstmal gelocht hat. Und Judd Trump, ja, also dass der halt auch noch einfach sehr, sehr gut ist, das brauchen wir nicht weiter erwähnen. Und ja, so war es dann ein 0-5 aus Sicht von Flo Nüssle, aber trotzdem hoffentlich insgesamt ein ganz, ganz tolles Erlebnis für den Flo.
Also auf jeden Fall Judd Trump mit dem ersten Sieg. Damit steht er in der ersten Runde, wird dort auf Yuan Zijun treffen, beziehungsweise Runde der letzten 32, offiziell schon die zweite Runde. Und er hat damit zumindest provisorisch erstmal wieder den Weg an Mark Selby in der Weltrangliste vorbeigefunden, denn Judd Trump verliert ja 500.000 Pfund an Preisgeld in der Weltrangliste, ist tagesaktuell nur die Nummer 5, jetzt dann wieder die Nummer 4.
Was?
Ja, die Nummer 4 der Weltrangliste. Zhao Shintong, Neil Robertson, Wuiza, Judd Trump und Mark Selby, das sind die Spieler, die dort ja jetzt in dieser Woche in Wuhan um den Titel, also um die Nummer 1 der Weltrangliste kämpfen werden. Judd Trump hat da als erster jetzt ins Turnier geschehen eingegriffen. Morgen werden da weitere Folgen, unter anderem auch eine Wildcard dann noch, denn Shen Qian hat ja durch das Freilos gegen Hamad Mir es jetzt auch in die finale Quali-Runde geschafft. Dort wird es gegen Barry Hawkins gehen. Die anderen drei Wildcards, die heute Vormittag gespielt haben, ja, die waren nicht ganz so erfolgreich, können wir relativ schnell abhaken. Da gab es 3 Siege für die Profispieler, ein 5-4, ein 5-2, ein 5-3. Schiedlich, friedlich haben die Jungs gewonnen.
Ja, und damit große Erleichterung bei Gao Yang gegen Guan Zhen, bei Jiang Jun gegen Tang Hewen, bei Ben Mertens gegen Wan Jingzhong. Das waren unsere anderen Wildcard-Matches aus der Quali-Runde 3. Meine Güte, ist das alles kompliziert. Die Wildcards haben sich damit besser verkauft als beim letzten Turnier. Müssen wir auch sagen, ne? Weil da haben wir uns ja gefragt, da ging ja gar nichts. Gut, jetzt hier ging auch nur was für den Chen Qian, weil der Hamad Mir nicht da war, aber die anderen haben doch auch mehr Frames geholt und sogar ja in Entscheidungsframe erreicht jetzt im Fall von Guan Zhen gegen Gao Yang. Also insgesamt eine hochklassigere Wildcard-Runde. Auch diesmal freue ich mich, dass niemand verloren hat gegen die Wildcards von den Profis.
Morgen geht's in 3 Sessions dann sogar weiter. Um 3.30 Uhr deutscher Zeit geht's los, also schon in wenigen Stunden. Ich hoffe, ihr habt den Wecker gestellt mit Barry Hawkins unter anderem dann gegen Shen Qian, Wildcard. Ben Mertens wird wieder spielen gegen Neil Robertson. Tolles Match. CJ Hui gegen Zhang Jun und Ronnie O'Sullivan gegen Ashley Carty. Um 8 Uhr geht's dann weiter mit Weltmeister von vor 2 Jahren, Zhao Shintong gegen Gao Yang, gegen den amtierenden Weltmeister, gegen Wuiza. Gegen Gao Yang, so. Und der amtierende Weltmeister Wuiza spielt auch gegen Artemis Chichens. Max Helby spielt gegen Fan Jingyi. Keine leichte Aufgabe. Sean Murphy gegen Alfie Byrne. Und am Abend, also chinesischer Abend, bei uns dann am Nachmittag um 13.30 Uhr, gibt es dann sogar schon die ersten Matches aus der Runde der letzten 32. Dann mit Xiao Guodong gegen Jackson Page, David Gilbert gegen Mark Williams, Gary Wilson gegen Liam Davis, das Duell, auf das sich Kati schon so freut. Und Judd Trump gegen Yuan Zijun. Also, toller Tag morgen.
Oh, absolut, absolut. Ich meine, ich habe schon einiges auch gehört, ne? Warum sind so gute Matches um 3.30 Uhr? Ja, dann freuen sich die Leute, die chinesische Morgensession mit Tickets erwischt haben. Also, ja, ich meine, so ist es halt in der Zeitverschiebung. Aber ich verstehe das schon. Ja, ich würde auch eigentlich gerne nachts aufstehen, aber werde es definitiv trotzdem nicht tun. Genau, und freue mich dafür dann auf einen Morgen mit Sean Murphy gegen Alfie Burden, ne? Also ist auch lustig, dass der Mann noch da rumtut und ja gar nicht unerfolgreicher. Naja, so ist es, ne? Im Snooker. Wir haben die alten Namen, die jungen Namen, Wuiza gegen Artemis Gijin. Also ich meine, das ist wirklich das Kontraststück zu Sean Murphy gegen Alfie Burden. Finde ich gut. Also das ist wirklich eine ausgewogene Morgensession am morgigen Montag. Also was will man denn mehr für den Start in die Woche?
Was will man mehr? Man will Snooker. Und wenn ein Profi-Snooker nicht reicht, dann kann man ja immer noch zum Amateur-Snooker gucken, nämlich zum Beispiel in Deutschland. Ganz frische News, GST-Finale ist ausgelost. Boah, harte Matches dabei.
Ja, absolut. GST-Finale ist in Oberhausen, auch in der neuen Snooker-Arena, am ersten Wochenende im September, 5. 6. September. Große Empfehlung, da vorbeizuschauen. Das werde ich auf jeden Fall machen. GST-Finale, da spielen die 64 besten Leute der GST-Rangliste und das sorgt für das Chaos, was ich beim Snooker so gerne mag, weil da sind Leute, wie zum Beispiel Richard Wienold, die halt zu den Grand Prix sich hinschellen und die dann auch gewinnen und so, verstehst du? Und dann sehr hochkarätigen Turnieren sehr viele Punkte sammeln. Und dann spielen aber auch Leute, die sehr viele, sehr kleine Turniere mit relativ wenig Punkten gewinnen und dann so ihre Punkte zusammensammeln, die jetzt aber nie bei einem Grand Prix im Viertelfinale stehen. Und so ergibt sich ein sehr, sehr buntes Bild. Und so ergibt sich auch eine Auslosung, die zum Beispiel absolute, also auch wirklich absolute Underdog-Matches hervorruft in der ersten Runde, aber auch so diesen Hammer, von Cyprian Sokolowski gegen Lukas Kleckers. Die erste Runde beim GST-Finale. Also das gehört eigentlich verboten. Also es ist wirklich, es ist faszinierend. Also da sind ein paar solche Matches dabei. Auch Julia Matthias gegen Daniel Schneider zum Beispiel. Also das haben einige wirklich. Also da fragt man sich, wie kann das die erste Runde sein? Aber ich habe es gerade erklärt, warum das die erste Runde sein kann. Die Top 32 sind eben gesetzt und die anderen 32 werden dazu gelost und der Ranglistenplatz kann auf verschiedenste Arten und Weisen zustande kommen bei den Leuten. Und das sorgt dann dafür, dass wir solche tollen Begegnungen haben. Ich freue mich total. Genau, also schaut euch die Auslosung an, schaut mal vorbei in Oberhausen Anfang September. Das wird heftig. Und vor allem halt ab der ersten Runde haben wir schon Sachen, die das Finale sein könnten. Also das ist schon cool.
Das ist cool und wir werden natürlich zu gegebener Zeit dann auch darüber berichten, natürlich, auch wenn Kati vor Ort ist sowieso, aber auch über die Wuhan Open, die diese Woche in China laufen, verpasst ihr nichts, wenn ihr bei Totic Clearance dranbleibt. Das war's von uns für heute erstmal, schon wieder eine kleine Mammutsendung geworden heute, aber gab ja auch einiges zu besprechen. Bis zum nächsten Mal bei Totic Clearance.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicker.